Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Irene Schlechtleitner.
Willkommen zu einer neuen Folge von Nah dran gehen, der Podcast, der Menschen aus den Raiffeisen-Genossenschaften vors Mikrofon bringt. Heute geht es um ein Leben, das viele Wendungen genommen hat und dennoch von einem klaren inneren Kompass geprägt ist.
1998 war ja das erste Studienjahr an der Uni Bozen und für mich war das irgendwie ein Anreiz, da will ich auch mitmachen. Und dann die entsprechende Diagnose Querschnitt und als Diagnose eben irreversibel in dem Sinn. Der Moment der Diagnose Querschnitt und definitiv, ja, erfordert Ergebnisse von Verarbeitung, ganz klar. Ja, um zu sagen, Humor ist sicher ein Mittel auch, um Situationen zu meistern.
Mein heutiger Gast ist Alfred Mitterer aus Terlan, engagierter Ehrenamtlicher, Dorfchronist, Mitglied im Arbeitsausschuss des Bildungsausschusses der Gemeinde Terlan und heute unter anderem auch im Verwaltungsrat der Sozialgenossenschaft Handicar aktiv. Ein schwerer Unfall im Jahr 2012 hat sein Leben radikal verändert. Seitdem sitzt er im Rollstuhl und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist er ein Mensch geblieben, der sich einbringt, der neugierig bleibt und der sagt, mein Beruf ist es, Mensch zu sein. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Alfred Mitterer, und danke fürs Dabeisein.
Danke ebenso.
Wenn Sie heute auf Ihr Leben zurückblicken, gibt es so etwas wie einen roten Faden?
Ein roter Faden, denke ich, ist bestimmt die Vielseitigkeit. Schon als Kind war für mich nie ein Beruf oder Polizist, Kaminkehrer, was auch immer, sondern möglichst vielseitig offen zu bleiben für mehrere Dinge. Deswegen habe ich auch das klassische Lyzeum gemacht, wo ja auch keine Spezialisierung eigentlich von der Schule her stattfindet. Und im Laufe des Lebens habe ich dann auch mehrere Berufungen ausgeübt. Das ist ein Merkmal. Ein zweites sicher, wiederum familiär bedingt. Ich komme aus einer großen Familie mit vielen Geschwistern. Wir waren zu 12. Als Jüngster oder zusammen mit meiner Zwillingsschwester Jüngster. Und da lernt man einfach ganz natürlich viel soziales Engagement und Rücksicht gegenseitig. Das prägt natürlich und hat dann ein Leben lang auch nachgewirkt.
Wie hat Sie das geprägt?
Ja, meine Person nicht unbedingt allein oder in die erste Stelle zu setzen, sondern einfach das Miteinander, das Zusammen, die Stärke eben der Gemeinschaft zu erfahren und dann auch alle Situationen gemeinsam möglichst zu meistern, den Blick eben auch auf andere, den Blick für das, was in unserer Gesellschaft heute vielleicht zu kurz kommt, das Soziale, zu Ungunsten eben des Ökonomischen. Da habe ich immer so ein bisschen eine Ader dafür gehabt.
Lang haben Sie gesagt, dass Sie lange nicht gewusst haben, was Sie eigentlich machen möchten. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Ja, als lange Lehrjahr. Ich sage auch offen, ich bin ein Spätzünder in vielen Dingen. Also auch das dann wirklich das öffentliche soziale Engagement ist bei mir nicht schon mit 15, 16 oder 20 gestartet, sondern eigentlich so dann Anfang, Mitte 30. Aber ab da war es dann richtig, ja, so ein Eintauchen in unterschiedlichste Erfahrungen mit eben Vereinen, vereinsähnlichen Gebilden. Und das war für mich eine Erfahrung und Genugtuung zugleich. Also da habe ich gemerkt, ich kann mich da ganz gut realisieren in Dingen, die eben Menschen, Menschliches, allzu Menschliches betrifft. Da zu helfen, so viel man eben selber helfen kann und sich nicht doch jeder auch selber helfen muss. Und dann ist es ein schrittweises sich selbst entdecken, was kann ich alles, wie weit, wo sind meine Grenzen, ich muss ja auch Grenzen setzen, dass ich nicht einfach dann mich ganz sozusagen aufgebe und ganz in dieses soziale Helfen und in das Helfersyndrom dann zu sehr einsteige.
Genau dieses fast zu viel geben. In welcher Situation haben Sie denn diese Erfahrung gemacht?
Also rückblickend gibt es bestimmt solche einzelne Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, da ist jetzt eine Grenze überschritten, das ist zu weit. Da habe ich mir aus Übereifer, aus Übermotivation in etwas eingelassen, das wahrscheinlich weder mir noch dann der anderen Person hilft.
Kennen Sie da ein Beispiel? War das bei Ihrer Arbeit mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen?
Das war ganz genau in der Phase, wo ich in der Suchtberatung gearbeitet habe, in einem Verein. Und ja, vom damaligen Präsidenten des Vereins mitten in der Nacht zusammen mit einem Telefonat geweckt worden bin und mir nahegelegt worden ist, ich muss unbedingt in eine Klinik, die jetzt nicht in Bozen, sondern außerhalb der Provinz sogar war, dorthin fahren, weil ein Insasse, den ich auch mit betreut habe, eben verschwunden ist und ich muss den sozusagen jetzt finden. Ich habe mich da so verantwortlich gefühlt und ja, im Nachhinein dann gemerkt, also es war unüberlegt, ja, mit Resultat dann eigentlich null unterm Strich.
Was haben Sie daraus gelernt?
Bin dann weiter natürlich bei dem Verein geblieben, habe mich weiter einige Jahre nachher noch engagiert, aber mit der Vorsichtsbremse sozusagen im Hinterkopf. Ich muss auch Nein sagen, wenn es wirklich keinen Sinn hat.
Und wenn haben Sie dann gemerkt, dass Sie auf dem Weg sein, wo Sie sagen, so, das passt zu mir, das ist meines?
Also neben dem sozialen Bereich war für mich schon auch alles, was mit Bildung, Weiterbildung zu tun hat, ein großes Anliegen. Ich bin selber jemand, der gerne und ein lebenslanger Lerner. Und sehe das auch für andere einen großen Vorteil. Und deswegen hat dann das Engagement auch im Bildungsbereich, beziehungsweise ganz konkret dann im Bildungsausschuss Saarland begonnen. Da hat sich dann auch ein bisschen so ausgedehnt, gerade stärker auch mit dem Amt für Weiterbildung, sein Engagement in verschiedenen kleinen Projekten. Aktionstage politische Bildung, die jedes Jahr stattfinden, jetzt im Mai. Da bin ich stark engagiert auch. Ja, also so als neuen Schwerpunkt der Übergang von Sucht, Prävention und Bildung. Der Dreischritt sozusagen war für mich dann ein logischer. Mit dem großen Intermezzo, die Erfahrung an der Uni Bozen. Da auch wieder ausgehend von mir selber, also 1998 war ja das erste Studienjahr an der Uni Bozen. Und für mich war das irgendwie ein Anreiz, da will ich auch mitmachen.
Und da haben Sie nicht als Professor, sondern Sie haben sich in die Studienreihen hingesetzt als
genau.
Student.
Im ersten Jahr war ich jetzt nicht der Einzige in dem Alter, waren wir 2, 3, 4 ungefähr. Aber jetzt ist in der Zwischenzeit hat sich das eingependelt aufs natürliche Studienalter, sagen wir mal so. Und alles, was natürlich eine neue Uni braucht, für mich vom Wichtigsten war, ja, es braucht was für die Studierenden. Wenn das jetzt Studentenverein oder wie er immer nennen will und war da auch in erster Linie dabei bei der Gründung und auf den Verein Kikero haben wir den genannt, auch einige Zeit selber vorgestanden und bis ja im Prinzip zu meinem Unfall hin eigentlich immer noch stark begleitet. War auch in der Zeit 2010-12 im Universitätsrat als Vertreter der Studierenden, also ganz auch vom Gremium her im höchsten Gremium vertreten. Ja, denke noch mit viel Begeisterung an die Zeit zurück. Wir waren manchmal auch negativ auffallend, negativ im Sinne, wenn jetzt die braven Studenten so einschätzen würde, dann sei man manchmal gerückt worden. Aber das gehört alles dazu gehört. Und ja, ich glaube, den Studierenden hat selber nicht geschadet.
Da kommt der Revoluzzer in Ihnen raus.
Ja, ein bisschen 68er bin ich ja. Ganz ein bisschen.
Und dann, Sie haben es gerade vorher angesprochen, bis 2012 ist ein einschneidendes Ereignis im Leben gewesen. Sie waren damals 58 Jahre. Der Unfall. Erinnern Sie sich noch an den Moment, wo Ihnen klar war, was passiert ist?
Ja, kann man das sehr klar noch. Also es war ein Bergunfall, ist übertrieben, ein Wanderunfall, Kastelfeder. Jeder denkt sich, wie kann man ganz Kastelfeder überhaupt, wie kann das passieren? Man kann, weil ich jede Sekunde das während, vor und während und nach dem Unfall bei vollem Bewusstsein war. Also bin dort eben ja ausgerutscht, Felswand runter und voll auf den Rücken. Das, was ich sofort gemerkt habe, das ist eindeutig, so wie beim Lichtkabel, den man durchschneidet. Wenn das Rückenmark durchtrennt ist, dann ist die Verbindung zu den, eben vor allem den unteren Gliedmaßen, den Beinen unterbrochen. Das habe ich sofort gemerkt, dass ich nichts spüre an den Beinen und auch an der Beckengegend und umgekehrt, dass ich sie auch nicht bewegen kann. Aber es war mir bewusst, es ist etwas sehr wortwörtlich Einschneidendes passiert. Die Lunge ist ja auch ziemlich zerquetscht worden beim Runterfallen. Die erste Sekunde war einfach, bekomme ich noch Luft oder nicht? Also so richtig nach Luft holen und das ist mir sozusagen gelungen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, so jetzt beginnt vielleicht ein neues Leben, aber es war mein, das habe ich geschafft und dann ist alles okay. Weil ich konnte selber, ich war ja allein unterwegs und ich habe mit dem Handy, und da muss ich wieder sagen, Handy kann auch Leben retten, mit dem Handy selber die Notrufnummer anrufen können. Und ja, das sind dann die Bergretter, das Weiße Kreuz, die Ordnungskräfte, alle, die natürlich mobilisiert werden, auch unterwegs gewesen. Und der Hubschrauber hat mich nicht sofort entdeckt, gefunden, aber dann die Bergrettung, die dann von oben her, von Kastelfeder, vom Hügel runter, denselben Weg gegangen ist und mich dann an der Kante, wo ich dann abgestürzt bin, auch entdeckt, habe ich gesagt, da unten liegt er, ja. Und ab dem Zeitpunkt war es für mich dann eigentlich gut. Der zweite Moment, wo dann zum Hubschrauber Krankenhaus Bozen geflogen, Röntgenaufnahme und das Ergebnis der Röntgenbilder dann eindeutig und dann die entsprechende Diagnose, Querschnitt und als Diagnose eben irreversibel in dem Sinn. Der Moment der Diagnose, Querschnitt und definitiv, erfordert eine gewisse Verarbeitung, ganz klar.
Das ist ein Schock.
Ja, Schock, ja, aber zugleich auch in dem Moment noch nicht, aber so langsam ab dem Zeitpunkt eine große Dankbarkeit, weil es hätte auch ganz anders aussehen können. Das ist Frage von ein paar Zentimetern, nicht Brustwirbel 6 sind bei mir. Wenn das Halswirbel betrifft, dann würde ich jetzt auch nicht so ganz allein da sitzen können. Vorher bräuchte ich wahrscheinlich immer jemand, der bei mir dabei ist und mir assistiert. Es ist im Kopf nichts passiert. Sage ich, behaupte es. Der Kopf funktioniert noch einwandfrei. Ja, und das hat mir dann natürlich auch geholfen in der ersten Zeit im Krankenhaus und dann in der Reha in Bad Hering, einfach die nicht ganz einfachen Übungen immer auch anzunehmen und dadurch zu beißen sozusagen und vielleicht 2-3 Wochen nach dem Unfall zu sagen, ohne mir bewusst sein, was das bedeutet zu haben. Ich will dann am Ende des Prozesses der Reha allein aus dem Bett herauskommen können, allein auf die Toilette, alleine duschen, alleine anziehen und Auto fahren können, ohne zu wissen in dem Augenblick, was das überhaupt bedeutet. Und die weiten Meilenweit, die ich damals noch davon entfernt war von ihm. Aber das hat mich natürlich motiviert und jeder Schritt, der dann gelungen ist, ist natürlich eine Bestätigung und hat mich dahin gebracht, es so zu sehen, was noch alles und wie viel noch möglich ist, im Vergleich zu dem, was nicht ist. Klar, wir haben nicht auf den Ortelhaf gehen können, wir werden nicht einmal auf die Mutspitze, aber in den 14 Jahren hat sich für mich eine neue Welt aufgetan. die Welt, die ich vorher ein bisschen ausgeblendet habe, ganze Welt der Menschen mit Behinderung, das ist nicht nur, weil ich selber jetzt Teil davon bin, es ist eine fantastisch schöne Welt auch, mit viel, viel Herz und Menschlichkeit. Und deswegen sage ich auch, die letzten 14 Jahre sind sicher nicht die schlimmsten von meinem Leben.
In dem Moment, wo wirklich das Leben eine Vollbremsung macht, andere Leute würden verzweifeln. Und bei Ihnen hat man eher das Gefühl, ja, da ist ganz etwas Neues entstanden.
Ich denke, es sind drei große Hilfen, die ich im Moment gehabt habe, was ich ein starker Glaube. Vertrauen, ein Urvertrauen, sehr viel Hilfe da mit Menschen, Familie angefangen und aus einem Dorf. Man kennt mich dort. Jetzt sehr, sehr, sehr viel Solidarität, Hilfe, Unterstützung gespürt, wirklich gespürt. Das trägt auf jeden Fall. Und ja, klar, das, was ich selber in meinem Leben von Familie angefangen, Elternhaus mitbekommen habe und als innere Ressourcen, Kräfte mobilisieren habe können, das hat alles geholfen. Und nachher natürlich auch, das natürlich für mich ein großer Glücksfall auch war, die richtigen Leute als Ärzte, als Therapeuten, als Physiotherapeuten gehabt und das alles zusammen ergibt dann das, was es jetzt als Resultat für mich sehr akzeptabel macht, das Ganze.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Irene Schlechtleitner.
Mein heutiger Gast ist Alfred Mitterer aus Terlan. Und wie sind Sie dazu gekommen, sich bei Handicar zu engagieren?
Eigentlich ganz einfach. Ich habe nach dem Unfall und also nach der Reha, also beim 19. Juli, also ziemlich genau 5 Monate nach dem Unfall, bin ich aus Bad Hering entlassen worden. Bin auch sofort am nächsten Tag schon in die Arbeit wieder gegangen. Das hat mir auch geholfen, also nicht zu sagen, ich bin noch nicht so weit, ich bin nicht bereit, weil wenn ich sage, ich bin nicht so bereit, dann ist man auch in 2 Monaten nicht und möglich in 2 Jahren nicht bereit und das wäre fatal, also da zieht man sich dann total zurück. Und ich habe dann natürlich die erste Zeit die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, um zur Arbeit zu kommen, nach Bozen, Bus vor allem. Zug wäre für mich unmöglich gewesen, in Terlan einzusteigen und die Bozen, sowohl die Einstiegsstation als auch die Ausstiegshaltestelle wären beide für mich tabu gewesen. Aber auch mit dem Bus habe ich, ich habe es nie aufgeschrieben oder hätte ein Buch schreiben können, was dann da so alles passiert und auch passiert ist. Und ich war immer allerdings mit dem Hintergedanken auch, habe die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, dass ich früher oder später dann doch wieder ein Auto haben werde, ein umgebautes und eben Führerschein. Und da war der erste Schritt natürlich und der einzige Handicar, weil es gibt außer Handicar in Südtirol keine vergleichbare Einrichtung, die eben den autorisierten Umbau für Autos anbietet und vor allem auch keine Fahrschule für Menschen mit Einschränkungen. Die beiden fast Alleinstellungsmerkmale rechtfertigen mal schon eindeutig den Bestand der Sozialgenossenschaft Handicar. Ich habe das sofort gespürt, da ist ein großes Entgegenkommen. Bin manchmal sogar von der Arbeit vom Fahrschullehrer hier bei der Arbeit abgeholt worden, dass ich gar nicht daher gehen musste oder kommen musste und ins Auto reingestiegen, meine Fahrstunden macht und ist auch relativ wieder gut gegangen und relativ schnell habe meine Fahrprüfung dann gemacht, bestanden. Dann war halt natürlich als zweites ein umgebautes Auto, das Auto, das ich bis dahin hatte, hätte sich nicht gelohnt, da Umbauarbeiten zu machen und war schon etwas älter. Und die Umbauarbeiten natürlich haben bei Handicar stattgefunden und das hat mich dann natürlich schon näher der Genossenschaft selber gebracht. Und ja, die Art und Weise, wie ich da empfangen worden bin, aufgenommen, war für mich alles sehr positiv und irgendwie ist dann der Gedanke einfach da, du gibst etwas zurück von dem, was du bekommst. Und das Zurückgeben war dann so ein schrittweises, ja, sich immer mehr zu engagieren, sich zu interessieren, bis hin dann, ja, irgendwann wirst du halt gefragt, möchtest du dich nicht zur Wahl stellen, weil es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Bewerber für ein Engagement, das über ein einzelnes Event oder Veranstaltung hinausgeht, sondern dreijähriges, fünfjähriges, wie auch immer Engagement vorsieht. Bei uns sind es bei Handicap 3 Jahre jeweils, wird der Verwaltungsrat neu gewählt und glaube 2017 war es bei mir das erste Mal. Ja, so ungefähr.
Jetzt sind wir wieder bei einem ehrenamtlichen Engagement. Mhm. Ehrenamt ist ja derzeit auch stark diskutiert. Es gibt viele Menschen, die nicht mehr Verantwortung übernehmen wollen oder aus ehrenamtlich tätig sein möchten. Wie glauben Sie, könnte das wieder aktiviert werden?
Es braucht sicher eine gesamtgesellschaftlich einfach ein neues Bild, glaube ich, von einem von Menschen, die füreinander da sind, einfach im weitesten Sinne ein Menschenbild, das Engagement für andere nicht als Belastung negativ ansieht, sondern dass das eine, modern jetzt ausgedrückt, eine Win-Win-Situation ist für beide Seiten. Und ja, das zu würdigen, auch mit vielleicht gesetzlichen und anderen Maßnahmen noch mehr zu stärken und umgekehrt, wie halt auch fast jeder sagt, die Bürokratie einfach abzubauen. Also alles, was, wenn ich sage, ich habe 5 Stunden, 10 Stunden in der Woche zur Verfügung und von der Hälfte davon muss ich in Bürokratie stecken, dann ist es uninteressant. Wenn ich aber meine Zeit voll in die eigene Kerngeschäft sozusagen stecke, dann ist es, glaube ich, viel motivierender.
Was bedeutet für Sie heute Lebensqualität?
Für mich ist das was genau, was ich lebe eigentlich jetzt. Ich stehe jeden Tag in der Früh auf mit einem kleinen rituellen persönlichen Gebet, sage ich jetzt einmal, das sehr viel Dankbarkeit beinhaltet. Ich brauche keinen Augenblick lang nachdenken, was mache ich heute oder warum sitze ich noch immer im Rollstuhl und solche Gedanken sind einfach fern, weil ich ja noch einen Lebensplan für mich habe, beziehungsweise auch dann im Kleinen einen jeweiligen Tagesplan oder zumindest mit natürlich sehr viel Freiheit, weil ich pensioniert bin. Das finde ich als eine ganz große Genugtuung. Es braucht auch Humor, ganz klar. Mir fällt immer die Episode ein, da war vor einigen Jahren der damals Beauftragte im Bundestag, also im Parlament, also Beauftragte für die Behinderten, war zu Besuch in Südtirol und wir haben uns da ein bisschen unterhalten. Und er sagt, das ist jetzt dann kein Witz, sondern er antwortet immer so, wenn jemand ihn fragt, wie lange sitzen Sie schon im Rollstuhl, dann sagt er, ja, seit heute früh, weil ich schlafen durch schon ein Bett. Also ja, um zu sagen, Humor ist sicher ein Mittel auch, um Situationen zu meistern. Und ich glaube, das ist ein Weg.
Sie haben vorher gesagt, lebenslanges Lernen. Gibt es etwas, was Sie jetzt noch lernen oder umsetzen möchten?
Ja, das Engagement als Dorfchronist ist ja relativ neu. Das war 2023, war bei uns in Derlan das große Jubiläumsjahr, 1100 Jahre Namen Derlan. Also das Dorf ist sicher älter, aber der Name Derlan urkundlich erwähnt, eben 923 und dann da 1100 Jahre. Ich war dann kurz vorher, 1-2 Jahre vorher, gerade in Pension gegangen und für mich war alles dann Überlegung, naja, ich habe Zeit, mir macht es Spaß, der Anlass, Jubiläumsjahr, alles zusammengerechnet, ich engagiere mich dafür und da kann ich ganz, ganz viel noch lernen. brachte sie auch nur eine kleine Basisausbildung zum Chronisten, die Nord- und Südtirol ja gemeinsam angeboten wird. Die habe ich auch gemacht. Ich habe in der Zeit auch die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht. Ja, was kommt als nächstes? Ich will nichts ausschließen. Alles, was mich bereichert und was ich dann den anderen weitergeben kann. Wobei ich im Moment denke, das meiste, das Beste, was ich weitergeben kann, ist einfach das authentische Zeugnis, wie ich jeden Tag lebe und das, was ich auch ohne Worte manchmal ausstrahlen kann.
Ja, vielen Dank, Herr Mitterer. Vielen Dank für das offene Gespräch. Ein Gespräch über Wendepunkte, über Verantwortung und darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Feedback und Weiterempfehlungen. Bis zur nächsten Folge von Nah dran gehen, alle 3 Wochen auf den gängigen Podcast-Kanälen und auf der Homepage des Raiffeisenverbandes Südtirol. Wiederhören.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.